ARD.
Zumindest ist dieses Spiel auf Zeit selbstverständlich gut für Wladimir Putin. Er macht Geländegewinne, relativ klar.
Ernüchterung nach Gesprächen zwischen US-Vertretern und dem russischen Präsidenten Putin in Moskau.
Die EU will schneller auf den Import von russischem Gas verzichten als zunächst geplant.
Deutschland will, dass eingefrorene russische Vermögenswerte zur Unterstützung der Ukraine eingesetzt werden, aber Belgien blockiert bisher.
Israel wartet weiterhin auf die Übergabe der Leichen von zwei Geiseln durch die Hamas.
Und Zivilisten können womöglich bald aus dem Gazastreifen Richtung Ägypten ausreisen.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch.
Und ich bin Aline Braun aus der NDR Nachrichtenredaktion. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Mittwoch, dem 3. Dezember um 17 Uhr.
Ja, Aline, ein fünfstündiges Treffen und am Ende doch kein richtiges Ergebnis. Das Gespräch zwischen Kreml-Chef Putin und dem US-Sondergesandten Witkoff hat gestern nicht zu einem Kompromiss in der Friedenslösung in der Ukraine geführt. Beide Seiten haben Stillschweigen vereinbart. Gibt es trotzdem Informationen, die durchgesickert sind?
Ja, viel weiß man nicht. Es gibt weder aus den USA noch aus Russland offizielle Angaben zu den Inhalten der Gespräche. Vom russischen Berater Juri Uschakow hieß es, man habe nicht über konkrete Formulierungen eines Friedensplans, sondern eher über Grundsätzliches gesprochen. Und generell gab es wohl in einigen Punkten Einigkeit zwischen den USA und Russland. Putin hat aber wohl sehr deutlich betont, dass er bei einigen Vorschlägen nicht zustimmen kann. Unser Kollege Björn Blaschke hat das Ganze aus Tiflis beobachtet und glaubt, dass es zum Beispiel um Gebietsabtretungen an Russland geht, die sich Putin wünscht.
Von europäischer oder ukrainischer Seite saß gestern, ja mal wieder muss man sagen, niemand am Verhandlungstisch und die Ukraine zeigt sich jetzt nach dem Treffen auch ja eher unsicher, ne?
Es ist halt unklar, wie viel die Ukraine auch über die gestrigen Verhandlungen weiß. Zelensky befürchtet, dass Trump das Interesse an einem Kriegsende vielleicht verlieren könnte, wenn sich eine Einigung und eine Entscheidung weiter verzögert. Laut unserem ARD-Korrespondenten in Kiew, Florian Kellermann, vermutet Zelensky vielleicht, dass Trump möglichst schnell einen Erfolg braucht, den er innenpolitisch vorweisen kann.
Und wenn er das nicht erreicht, so die Befürchtung, könnte das Interesse schlicht und ergreifend verlieren an der Ukraine, wenn er merkt oder wenn er immer mehr merkt, wie schwierig es ist, hier zu einem Ergebnis zu kommen und dann eben ja seine Energie auf andere Felder lenkt, wo er vielleicht aus seiner Sicht schneller punkten kann.
Dass es immer noch zu keiner Einigung gekommen ist, könnte laut ARD-Korrespondent Björn Blaschke vor allem auch für Russland Vorteile haben. Im Gespräch mit Matthias Hacker analysiert Blaschke das so.
Zumindest ist dieses Spiel auf Zeit selbstverständlich gut für Wladimir Putin. Er macht Geländegewinne, relativ klar. Nicht Kilometer um Kilometer, aber doch Meter um Meter. Und damit ist er im Vorteil. Und warum sollte er diesen Vorteil jetzt dran geben? Das ist sozusagen die simple Analyse. Wenn er mehr Geländegewinne machen kann in dieser Situation, wird er das natürlich versuchen. Und das schafft er im Laufe der Zeit. Und deshalb, ja, es ist Hinhaltetaktik. Auch wenn er am Ende selbstverständlich irgendwann einem Frieden, wie auch immer der dann geartet sein mag, zustimmen wird. Erstmal ist er im Vorteil und nutzt diesen Vorteil.
Anderes Thema, aber wir bleiben bei Russland. Die EU will bis spätestens Ende 2027 vollkommen unabhängig von russischem Erdgas sein. Darauf haben sich jetzt Vertreter der EU-Mitgliedstaaten und des Europaparlaments geeinigt. Flüssiggas soll schon ab Januar 2027 nicht mehr genutzt werden. Ja, welche Bedeutung, aber auch Konsequenzen hat das für die EU?
Also Kommissionspräsidentin von der Leyen hat von einem wirklich historischen Tag für die Europäische Union gesprochen. Russland war ja vor der Invasion der Ukraine ein wichtiger Lieferant für Deutschland und Europa. Unser Kollege Thomas Spickhofen ist für uns in Brüssel und fasst die Bedeutung der Einigung nochmal zusammen.
Wir beenden das Kapitel, sagt von der Leyen, und zwar für immer.
We're turning that page and we're turning it for good.
Überraschend kommt die Einigung der vergangenen Nacht nicht. Parlament und Mitgliedstaaten hatten sich dem Vorschlag der Kommission grundsätzlich schon angeschlossen. Jetzt ging es nur noch um Details. Zum Beispiel werden einige Fristen vorgezogen, sodass am Ende ein früheres Ausstiegsdatum steht als ursprünglich vorgeschlagen. Außerdem sind Ausnahmen vorgesehen für EU-Mitglieder, die keine Häfen für LNG-Terminals, also Flüssiggas, haben, sprich für die Slowakei und Ungarn. Es wird das Ende aller Einfuhren von fossilen Energieträgern aus Russland sein. Von russischer Kohle hat sich die EU bereits komplett abgekoppelt. Auch beim Rohöl liegt der Anteil der Einfuhren aus Russland nur noch bei rund 2%. Aber Gas kommt immer noch in nennenswertem Umfang aus Russland in die EU. Zurzeit liegt der Anteil von Flüssiggas und Erdgas insgesamt bei rund 13%. Vor dem umfassenden russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 lag er allerdings bei 45%, im vergangenen Jahr noch bei 19. Sich nun vollständig davon abzulösen, das sei der Beginn einer neuen Ära, sagt Kommissionspräsidentin von der Leyen, der Ära der vollständigen Energieunabhängigkeit Europas von Russland.
This is the dawn of a new era, the era of Europe's full energy independence from Russia.
Nach Angaben der Kommission flossen zu Beginn des Krieges durch die Einfuhr von Kohle, Öl und Gas rund 12 Milliarden Euro pro Monat in die russische Kriegskasse. Jetzt sind es immer noch 1,5 Milliarden. Ines Vaidere, eine lettische Abgeordnete der Grünen, die den Kompromiss in der vergangenen Nacht mit ausgehandelt hat, freut sich vor allem darüber, dass der Komplettausstieg nun ein Quartal eher kommen wird als zunächst avisiert. Das heißt, sagt Vaidere, dass Russland schon 3 Monate früher nicht mehr das europäische Geld bekommt, um seinen Krieg in der Ukraine fortzusetzen.
It means that Russia will not get our money to continue the war in Ukraine.
Auch die CDU-Europaabgeordnete Andrea Wechsler begrüßt die Vereinbarung. Sie sei ein entscheidender Schritt für Energiesicherheit, Souveränität und Handlungsfähigkeit Europas, erklärt Wechsler. Dem Kompromiss aus der vergangenen Nacht müssen nun noch die Regierungen und das Europäische Parlament formal zustimmen. Die erforderlichen Mehrheiten dort gelten aber als sicher.
Deutlich weniger Geld also, das dann zukünftig von Europa nach Russland fließt. Was sagt der Kreml dazu?
Der gibt sich betont unbeeindruckt, obwohl dort ja eine ziemlich sichere Einnahmequelle der letzten Jahrzehnte wegbricht. Kremlsprecher Dmitri Peskow hat sich in Moskau so dazu geäußert.
Das bedeutet, dass Europa von Gas abhängig sein wird, das teurer, teilweise deutlich teurer als russisches Gas ist. Damit verdammt sich Europa selbst zu wesentlich teureren Energiequellen, was unweigerlich Folgen für die europäische Wirtschaft und den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit Europas haben wird. Das wird den Prozess der vergangenen Jahre beschleunigen, dass die europäische Wirtschaft ihr Potenzial und ihre Führungsposition verliert.
Also Peskow sagt, ihr werdet schon sehen, dann zahlt ihr bald mehr und schwächt euch selbst. Das Ganze ist ja schon lange in Planung und die EU-Kommission hat schon im Sommer gesagt, dass man nicht davon ausgeht, dass die europäischen Verbraucher wirklich drastisch mehr zahlen müssen für Energie. Das muss man natürlich abwarten, aber so sieht zumindest die Prognose aus. Und in den vergangenen Jahren hat die EU die Einfuhr aus anderen Ländern natürlich schon hochgefahren. Ein Beispiel, die USA waren Stand Juli dieses Jahr zum Beispiel der größte LNG-Lieferant mit 55% der Gesamteinfuhren. Zum Vergleich, zu 2021 haben sich die Einfuhren mehr als verdoppelt.
Heute haben in Brüssel auch die Außenminister der NATO-Staaten über den Krieg in der Ukraine beraten. Worum ging es bei diesem Treffen?
Es ging zum Beispiel um die Verhandlungen zu einem Kriegsende, die ja vor allem durch die USA koordiniert werden. NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat dazu gesagt, dass die NATO dafür sorgen muss, dass die Ukraine aus der bestmöglichen militärischen Lage heraus über ein Kriegsende verhandeln kann. Das heißt, wenn es nach ihm geht, sollten die NATO-Staaten mehr Geld und mehr Waffen beisteuern und am besten schnell.
Wo das Geld dafür herkommen soll, da ist man sich in Europa ja immer noch nicht so richtig einig, ne?
Nee, genau. Auch das ist Thema in Brüssel. Dabei spielen die eingefrorenen russischen Vermögenswerte eine große Rolle. Das sind ja etwa 185 Milliarden Euro, also richtig viel Geld. Und der Großteil, der liegt bei Euroclear. Das ist so ein Wertpapierverwahrer in Belgien. Deutschland zum Beispiel will, dass das russische Geld für die Unterstützung der Ukraine genutzt wird. Das hat Bundesaußenminister Wadefuhl heute nochmal betont.
Die Bundesregierung arbeitet darauf hin, dass wir im Europäischen Rat einen entsprechenden Beschluss fassen können, dass wir die eingefrorenen russischen Vermögenswerte nutzbar machen können. Das muss auf einer sicheren Rechtsgrundlage geschehen. Daran arbeitet die Kommission und wird die Vorschläge jetzt präsentieren. Wir unterstützen das.
Aber das wird von Belgien bisher ja kritisch gesehen. Warum?
Ja, weil man Angst hat, dass das Ganze rechtlich nicht einwandfrei geregelt ist und dass dann irgendwann in der Zukunft Belgien allein mit den juristischen und wirtschaftlichen Konsequenzen dastehen könnte oder dass Russland Belgien womöglich irgendwie unter Druck setzen könnte. Dazu hat sich der belgische Außenminister Maxime Prévot geäußert und bezieht sich da auch nochmal auf den Vorschlag, der heute vorgelegt werden soll, den Deutschland vorantreibt.
Unsere Bedenken werden heruntergespielt. Der Vorschlag, den die Kommission heute vorlegen wird, geht nicht zufriedenstellend auf unsere Bedenken ein. Es ist nicht akzeptabel, das Geld zu verwenden und uns mit den Risiken zurückzulassen. Das Reparationsdarlehen ist nicht unsere bevorzugte Option. Sollten die Mitgliedstaaten diesen Weg einschlagen wollen, fordern wir, dass die Risiken, denen Belgien ausgesetzt ist, vollständig abgedeckt werden. Das ist keine unangemessene Forderung, das ist einfach nur fair.
Ja, da ist ja noch lange nicht zu Ende diskutiert, ne?
Absolut nicht. Und die zwei anderen Optionen, die es gäbe, sind, dass die EU gemeinsam Schulden aufnimmt oder dass die Mitgliedstaaten noch mal tiefer in die Taschen greifen.
Dann lass uns jetzt Richtung Nahost schauen, beziehungsweise nach Israel. Da sollten eigentlich die Leichen der letzten Geiseln übergeben werden. Aber die israelische Regierung sagt jetzt, das sind die falschen Leichenteile, die die Hamas da gestern an Israel überstellt hat.
Ja, die Hamas hatte eigentlich zugestimmt, alle Geiseln, auch die Toten, an Israel zurückzugeben. Israel wartet aber immer noch auf zwei tote Geiseln. Der Hamas wirft Israel vor, die Rückführung der Geiseln bewusst zu verzögern. Unser Korrespondent Ivo Maruschik berichtet aus Tel Aviv.
In den letzten Wochen hat die Hamas schon mehrmals Leichen übergeben, die letztlich nicht den Geiseln zuzuordnen waren. Israel wirft der Terrorgruppe vor, den Prozess zu verzögern. Eigentlich sollte er in wenigen Tagen abgeschlossen sein, zieht sich jetzt aber schon 8 Wochen hin. Von der Hamas heißt es, sie könne in den Trümmern des Gazastreifens nicht alle Leichen erreichen. Die Rückgabe aller Geiseln, auch der Toten, ist Voraussetzung für die nächste Phase des Trump-Friedensplans.
Viele Menschen im Gazastreifen warten ja dringend auf die Öffnung der Grenze zu Ägypten. Jetzt soll zumindest ein Grenzübergang auch für Zivilisten wieder geöffnet werden. Welcher ist das und wie soll das Ganze dann ablaufen?
Ja, in den nächsten Tagen soll wohl der Grenzübergang in Rafah geöffnet werden für Personen, die nach Ägypten einreisen wollen. Ich sage bewusst wohl, weil sich Ägypten und Israel offenbar noch nicht über die Details einig sind. Israel sagt, Menschen mit einer Sicherheitsfreigabe durch Israel sollen bald aus dem Gazastreifen nach Ägypten einreisen dürfen. Andersherum, also von Ägypten in den Gazastreifen, soll die Einreise für Zivilisten nicht möglich sein. Ägypten hat am Nachmittag gesagt, ein Abkommen könne, wenn dann, nur für Ein- und Ausreise gelten, entsprechend dem Plan von US-Präsident Trump.
Okay, wie sieht's denn mit Hilfsgütern aus?
Für Hilfsgüter soll der Grenzübergang weiterhin nicht genutzt werden, zumindest wenn es nach Israel geht. Das, was an Hilfe im Moment reinkommt in den Gazastreifen, das wird ja aktuell in Kerem Shalom abgewickelt, also direkt an der israelischen Grenze, und das soll offenbar erstmal auch so bleiben.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Aline Braun aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.